Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Einen Tag nach dem Heimspiel gegen Heidenheim besprechen wir dieses Spiel und die Gesamtsituation im Verein. Was ist noch zu erwarten von dieser Saison, was auch nicht? Wie geht's uns damit? Und das machen wir heute zu dritt. Der David aus Berlin ist mit am Start. Gute, David.
Gute, schönen guten Sonntag.
Ja, schönen guten Sonntag zurück, so gut er dann halt ist nach so einem Tag. Und der Dritte im Bunde ist wie immer der Matthias. Gute Matthias.
Gute ihr zwei.
Wir haben ganz bewusst im Vorgespräch es ganz kurz gehalten, weil wir uns sicher sind, dass wir alle drei viel zu sagen haben, auch einigermaßen groß emotionalisiert sind. Und deswegen starten wir einmal direkt in das Heidenheim-Spiel. Ich nehme mir jetzt mal ganz kurz dieses Rederecht raus, weil ich eine Beobachtung gemacht habe gestern, die ich echt nicht gut fand. Es war ja wirklich ein Spiel zum Einschlafen, so habe ich es wahrgenommen. Die einzige Spannung, die am Ende noch war, war, schaffen wir das jetzt zu 10 über die Runden, um uns dann mit einem 1-0 gegen Heidenheim in den Samstagabend zu verabschieden. Und das habe ich eigentlich selten, dass ich so wenig emotional involviert bin. Und ich war wirklich enttäuscht von dieser Leistung. Also die Zahlen sind ganz in Ordnung, seit Riera da ist, klar. Und es ist bestimmt auch noch nicht alles rund. Und Mannschaft und Trainer finden sich weiterhin. Wir haben sehr viel weniger Gegentore. Heidenheim hat einen Abseits-Tor geschossen. Das können wir aber aus der Wertung nehmen. Hatte kaum bis keine Chancen. Das ist vielleicht das Positive, aber mein lieber Mann, das war zu wenig. David, siehst du das genauso? Siehst du es anders? Wie siehst du es?
Ja, das Thema Einschlafen, also ich habe wieder mit zwei Freunden geguckt und wir haben uns mehr über andere Sachen unterhalten. Man hat im linken Auge da mal auf dem Bildschirm geschielt und man hat ja nie was verpasst irgendwie. Expected Goals Quote war ja auch desaströs zur Halbzeit, wobei ich diesen Wert dann auch immer so ein bisschen manchmal überbewertet finde, aber ist ja auch egal, aber es spiegelte so ein bisschen das wieder, außer Larsens Aktion war ja nichts da. Und ja, lustigerweise fand ich das Spiel aber nach der roten Karte besser. Also irgendwie ist da was passiert. Also es haben sich für mich gefühlt Räume plötzlich aufgemacht, weil Heidenheim auch ein bisschen offensiver gespielt. Aber nochmal, es täuscht nicht darüber hinweg, dass es natürlich für viele enttäuschend wirkte, das Spiel. Im Nachhinein würde ich subsumieren und sagen, wir haben gewonnen. Man sieht, dass das Team echt noch braucht, um Riera zu verstehen. Ich glaube auch, das ist jetzt gerade so diese Übergangsphase von Der erste neue Impuls ist vorbei. Jetzt werden neue, wie heißt es immer so schön, Leitplanken eingesetzt, auch taktische Leitplanken, spielerische Leitplanken, die Mannschaft auch umsetzen muss. Ich glaube dann auch, das ist ja dann auch so neuronale Steuerungen müssen neu aufgesetzt werden. Das siehst du dann auch, dass die Spieler noch nicht so 100% überzeugt sind, Dinge zu tun. Chaibi, der dann ganz viel, der ja eigentlich eine super offensive Rolle eigentlich einnehmen sollte und dann so oft den Ball zurückgespielt hat, obwohl mit einer Bewegung nach vorne hätte er vielleicht einen Heidenheimer ausspielen können und hätte neue Räume eröffnen können. Ich finde, das merkst du bei vielen Spielern, dass die noch unsicher sind, auch mal Schritte alleine mit dem Ball zu machen, um damit auch Räume zu öffnen und das nicht immer durch einen Pass nur zu machen, sondern du musst dich auch mal bewegen. Mhm. Und insofern habe ich so ein bisschen die Saison schon abgehakt und freue mich eigentlich eher auf jetzt noch hoffentlich ein paar ganz gute Ergebnisse. Was daraus dann am Ende der Saison wird, ist dann muss man sehen. Aber Hauptsache, Riera greift sukzessive und ja, das ist so mein Wunsch eigentlich gerade dabei.
Du bist eher Team Zuversicht und Team Geduld und es ist erklärbar, lasst uns ein bisschen den Ball flach halten und noch nicht direkt sauer sein oder wie auch immer nach einem Schlag.
Es kommt ja auf die Zielvorgabe an. Welche Zielvorgabe hast du denn? Oder welche Zielvorgabe herrscht denn allgemein? Wir als Fan haben natürlich, jeder hat eine andere Zielvorgabe. Und ich glaube, insgeheim schielt ja natürlich noch jeder auf das auf Euroleague, weil Euroleague-Finale nächstes Jahr in Frankfurt. Aber wenn man ehrlich ist, und dann ist auch erstmal gut von mir, der Zug ist längst abgefahren.
Haken dran, danke für das Statement. Ich glaube, da sehen sich auch und hören sich auch viele, fühlen sich da abgeholt. Punkt Ziel finde ich auch schwierig, weil es wirkt, du brauchst oft ein Ziel, gerade im Fußball noch mehr als woanders oder für dich persönlich. Und es wabert jetzt irgendwie so im Grauen ein bisschen vor sich hin und die Aussicht auf Conference League holt ja jetzt auch keinen hinter der Couch hervor. Matthias, bist du da ein bisschen anders? Wie bist du da mit deinen persönlichen Wünschen und Zielen?
Ja, mich trifft die harte Wahrheit von David jetzt fast da noch ein bisschen mehr, weil ja, natürlich, ich bin natürlich einer, der noch so ein bisschen auf diese Euroleague schielt in den vergangenen Wochen, aber die vergangene europäische Woche hat mich natürlich auch ein bisschen wieder zurückgeworfen und im Vorgespräch habe ich es ja erwähnt, der 7. Platz wäre für mich quasi fast noch ein Erfolg dieser Saison, dann oder könnte einer sein, wenn wir damit in die Euroleague einziehen. Allerdings halte ich eine Teilnahme an der Conference League sogar für schädigend für die nächste Saison. Man akquiriert kein Geld, man bekommt keine Spieler durch so eine Qualifikation, also die kann man nicht jemand schmackhaft machen. Also RB hat ja dann einfach komplett drauf verzichtet gefühlt und haben dann vollen Fokus auf die Liga gesetzt. Ja, ich glaube schon, dass wir eine nächste Saison, dass die auf jeden Fall anders sein wird, wenn Riera komplett seinen Kader so zusammenstellen kann, wie er das will. Die Defensive hat er jetzt zumindest schon mal stabilisiert. Die erste Halbzeit, also gehen wir nochmal kurz zurück aufs Spiel. Also meine Idee war, ich kann meiner jüngsten Tochter ihren ersten Stadionbesuch bescheren und mit einem nicht schimpfenden Papa gegen Heidenheim mit einem klaren Sieg. Ja, in der ersten Halbzeit habe ich dann schon gemerkt, das wird wohl doch nichts.
Jetzt kennt sie alle Schimpfwörter von dir.
Nicht nur von mir, ja. Ich habe mich dann noch zurückhalten können, teilweise. Aber nein, das ganze Erlebnis war dann nicht so das Wahre. Auf dem Rückweg dann auch noch, ist sie noch angerempelt worden, wo ich den anderen dann auch noch mitteilen musste, dass man vielleicht doch so ein bisschen mehr Rücksicht auf ein kleines Kind nehmen könnte. 5 Minuten später wird mir noch ein halbes Bier übergeschüttet, wo es dann auch kurz vor einer Eskalation war. Also, es hört sich jetzt wieder an, als ob ich ein ganz böser Bube bin, aber das hat dann alles meine 6-jährige Tochter miterleben müssen. Ja. Und das war dann halt passend zum Spiel auch, ja. Keine Ahnung, die erste Halbzeit ja wirklich. Wir haben dann gespaßt in der S-Bahn, wenn die Kinder heute Abend nicht einschlafen können, dann machen wir einfach nochmal die erste Halbzeit an.
Ja.
Und selbst dann, nicht mal aus der Halbzeit kommen wir raus und brennen dann Feuerwerk ab, sondern ich weiß nicht, was ich fand, ich war sehr unzufrieden mit Collins in der ersten Halbzeit. Ihm würde schon eine Steigerung ansprechen. Er war dann mutiger, ja, zum Beispiel. Aber was war die Idee in der ersten Halbzeit? Gibt's kein Fremdwort für hinterlaufen? Vielleicht gibt's kein modernes Wort für hinterlaufen. Wenn du die Außenbahnen doppelt besetzt hast, wie mit Doan und Ayamuni, warum nutzt du das nicht? Es gab gefühlt da gar keine Idee im Offensivspiel, ja.
Ja, genau.
Und nicht mutig genug einfach. Jeder Ball quer, dann spiel doch mal einen langen Ball, wie der Collins dann auf Ayamuni. Direkt wurde es gefährlich. Wenn du als den Ball hinten quer spielst, ja, was soll passieren?
Genau das war, glaube ich, das Problem in den meisten Phasen des Spiels. Es hatte keinen Plan. Es gab für mich noch zu wenig Plan erkennbar. Also das erinnerte irgendwie nicht an einen. Oder wirkte nicht wie ein spielerischer Fortschritt. Ich konnte jetzt wirklich noch keine Handschrift erkennen, außer dass wir wirklich keine Gefahr gelaufen sind, irgendwie defensiv. Das möchte ich dann zumindest doch mal positiv erwähnen. dass da irgendwas passiert. Und wie gesagt, ein Abseits-Tor kann man aus der Wertung nehmen. Vielleicht eine kleine Detailsache. Ich weiß nicht, ob du es nochmal im Real Life gesehen hast oder in den Highlights, Matthias, aber vielleicht hast du es gesehen, David. Müssen wir nicht eigentlich über einen klaren Elfmeter noch sprechen für Frankfurt? Die allerletzte Ecke vor der Pause, als Ramay, wen reißt er denn da um? Amaimouni oder Brown? Aber also die Ecke wird ausgeführt und er zieht ihn und schmeißt ihn ins eigene Tor. Also da dachte ich so, okay, haben wir jetzt hier nochmal so einen Fall, dass der Schiri vom VAR gerufen wird. Habt ihr die Szene vor Augen?
Nee, habe ich jetzt nicht mehr vor Augen. Tut mir leid.
Okay, krass. Ja, gut.
Der Schiri sich ja wahrscheinlich auch nicht mehr und der VAR auch nicht. Also.
Der ist auch schon eingeschlafen. Naja, immerhin wurde in der Halbzeit nicht gepfiffen, aber boah.
Aber wenn wir da ansetzen, ich würde einfach nochmal auf dieses Abseits-Thema gehen. Also erstmal, kein Fußballfan kann es gelegen sein, dass so ein Tor abseits ist, ja.
Wenn, richtig.
Wenn man mit der Schulter generell, man darf ja theoretisch mit der Schulter ein Tor erzielen, ja. Also alles, was bis zum Trikotärmel reicht, damit darfst du ein Tor. Also es gibt sogar auf YouTube so Videos, da machen das Spieler vor dem leeren Tor und machen so diese Bewegung. Das spricht doch gegen jeden Ansatz des Fußballs. Wenn du dafür dann abseits pfeifst und das sind dann wirklich hier 2 Zentimeter, ein Frame später, dann ist es halt kein Abseits. Das ist halt völliger Quatsch. Ich glaube, der VAR hat mehr oder weniger seinen Schiedsrichter geschützt, dass das nicht darauf eingegangen werden musste, dass vorher einfach ein Foul stattfindet. Weil das
aber
wurde ja gar nicht.
Das wirklich ein Foul vorher?
Ja, das für mich ist
das ein Foul. Ich finde schon.
Ja. In der Konstellation, dass er von dem, ich glaube, im zweiten Zweikampf kommt er dann schon ins Schlingern und dann kommt der dritte und dadurch fällt er in Kombination. Ich würde gar nicht dann die schlussendliche letzte Aktion als Foul werden, sondern in Kombination der drei Spieler ist für mich ganz klares Foul. Und gerade dann, wenn dadurch ein Tor erzielt.
Aber viel erschreckender, mit 2 Pässen entsteht das Tor. Also das war wieder Old Times, so ein bisschen schöner Steckpass, einfach nur kurz quer, schöner Steckpass und dann läuft er allein aufs Tor zu. Das war so ein bisschen Blueprint von alten Zeiten. Das fand ich eher so ein bisschen, ja, warum, ich frage mich dann immer, warum schaffen wir das nicht? Warum, wo sind wir zu langsam im Kopf, um bei uns solche Sachen umzusetzen?
Ja, aber ist ja relativ einfach. Wir sind immer mehr die Mannschaft, die das Spiel machen muss und Räume haben wir nicht. Wenn Bahia so viel Raum hätte, wie da der Heidenheimer, ja, der wird in jedem Spiel wird er so ein Ding machen. Ja, das muss man schon bewerten. Kostic funktioniert auch nur mit Platz oder hat nur mit Platz funktioniert, ja. Das ist schon ein Riesenunterschied, wenn du Meter vor deiner Nase hast oder halt nicht. Wie willst du schnell vom 16er auf die Grundlinie laufen, wenn da eh 3 Spieler schon dahinter noch stehen? Ne? Da bringt
ja,
die Geschwindigkeit herzlich wenig.
Ja, ich glaube, genau das war das Ziel von Heidenheim, diese eine Situation oder 2, 3 Situationen dieser Art zu nutzen. Und es gab nur eine und dann hatten wir halt Glück, dass es abseits war. Aber die haben sich ja selber schon in ein sehr, sehr enges Korsett gesteckt, um genau zu verhindern, dass so ein Pass überhaupt gespielt werden kann oder dass es Sinn macht, so einen Pass zu spielen aus Frankfurter Sicht. Also in der Situation waren wir ja einfach de facto gar nicht, als dass wir so einen Pass hätten spielen können. So ein schnelles Umschalten kann ich mich gar nicht erinnern, dass das mal möglich gewesen wäre. Vielleicht, als wir dann zu 10 waren, letzten paar Minuten. Lirum Larum, wir haben 1-0 gewonnen. Keiner ist jetzt so richtig happy damit. Aber was machen wir damit? Also wir haben 3 Punkte, wir haben kein Gegentor und stehen jetzt so im guten Niemandsland der Tabelle mit 7 Punkten Rückstand auf Leverkusen. Wie geht's euch damit? Was machen wir damit?
Ja, das ist ja, glaube ich, diese Wankelmütigkeit an Stimmung, die, glaube ich, durch die ganze Fanlandschaft bei der Eintracht durchgeht, dass keiner so richtig weiß, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ist das jetzt noch eine Chance? Also realistisch gesehen 7 Punkte auf Leverkusen aufholen. Prinzipiell ist alles möglich. Nochmal, es sind genug Spiele. Aber ja, realistisch gesehen Eine Sache noch, es war ja eigentlich auch zu Beginn der Woche gesagt, oder zumindest hat der Riera das angedeutet, dass er ja mehr mit verstärkt im Angriff arbeiten wollen würde, um so Pässe in den freien Raum zu bekommen und sowas. Und das fand ich halt so, das hat mich so ein bisschen, man hat nichts davon, sagen wir mal, von dem, also kein Trainingseffekt gesehen auf gewisse Art und Weise, weil sowas halt auch nicht entstanden ist. Und was ich vorhin so meinte, ich glaube, dass sich die Mannschaft jetzt, glaube ich, richtig auf den neuen Trainer anfängt einzugrooven und dass wir versuchen sollten, das Beste, was jetzt gerade da ist, daraus zu machen. Und das Wichtigste für mich ist, und das ist gerade so etwas, was mich gerade sehr nervt, es sind so wahnsinnig viele Nebengeräusche, die auch noch stattfinden. Mal angefangen von der Diskussion natürlich wegen Europa, dass man anderen Vereinen jetzt vorwirft, dass sie schlecht spielen in Europa und die Eintracht dadurch nicht ihr Ziel erreicht, vielleicht doch noch in die Euroleague zu kommen. Das ist Quatsch. Wir haben es versaubeutelt mit unserer Performance über die Saison hinweg. Hier wird zu viel drüber gesprochen schon. Wer ist unser nächster Millionentransfer im Sommer, weil irgendwie rausgekommen ist? Wir müssen Geld erwirtschaften. Da werden schon wieder Namen gehandelt. Alle die auch auf dem Platz dann stehen, so gegen Hoffenheim, ob das jetzt ein Brown, ein Collins, ein Chaibi, ein Bahoya ist, dann ist dieses ganze Aufsichtsrat mit Hellmann-Gedöns im Hintergrund, also es ist ein Krösche-Thema, es ist mir so viel, es ist so, ja, ich weiß nicht, es ist mir gerade so viele Nebengeräusche. Vielleicht braucht es das, weil jeder irgendwie frustriert ist, weil es in der Liga nicht mehr läuft oder nicht so läuft, wie man sich es gewünscht hat, und man holt sich andere Schauplätze, aber es wird ja viel zu viel geredet. Viel zu viel geredet.
Mhm. Wer ist da am Zug? Trainer, Krösche, Hellmann?
Ich weiß es nicht, kann es dir nicht sagen. Es gibt da auf jeden Fall, wird so viel geredet, dass es immer wieder durchgesteckt wird, dass immer wieder die Themen auftauchen. Es scheinen dann doch zu viele Leute involviert zu sein in Sachen. Weil ja eigentlich ja immer, man merkt es ja, wenn es um Spieler Transfers geht, dass eigentlich Grösche da relativ zumacht und weniger nach außen dringt, ja, und dann doch eher die ein oder andere Überraschung dann kommt oder eher auf der Zielgeraden was passiert, dass es nach außen dringt, aber vorher nicht. Also das ist, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist einfach nur, ich finde, es wird wieder viel zu viel geredet und bisher noch viel zu wenig gemacht. Und wenn es der Sache dient, dass dadurch der Fokus weniger auf dem Team liegt und Riera dadurch ruhiger arbeiten kann, dann würde ich fast schon wieder sagen, nehmen wir das in Kauf. Mhm. Aber ich glaube, es wird dann leider auch zu viel auf so eine schlechtere Performance dann transportiert, weil das natürlich Dinge sind, die auch, glaube ich, andere Fans nerven. Ja. Und man dann Spielern unterstellt, sie sind nicht beim Kopf dabei oder der ist nicht richtig dabei oder andere nutzen es als Entschuldigung. Gibt ja viele Möglichkeiten. Ich weiß, Matthias, ist ein großes Thema. Ja. Ist bloß etwas, was mich gerade nervt. Es muss nicht jeden anderen nerven, mich nervt es gerade nur besonders.
Ja. Matthias, wo wir gerade im Club der schlechten Laune sind, was nervt dich denn? Oder was gibt uns vielleicht auch Hoffnung? Oder?
Ja, ich denke, es ist problematisch. Wenn was nicht läuft, dann wird auch immer viel gemeckert. Ja. Also wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, dann eröffnen sich komischerweise immer auch so Nebenschauplätze. Ja. Mhm. Und es ist natürlich... Unsere generelle Strategie ist halt auch sehr risikobehaftet. Ja? Mhm. Der Plan, junge Spieler frühzeitig zu entdecken, sehr gewinnbringend zu verkaufen, ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, solange es keinen Investor gibt. Aber aktuell sieht es halt so aus, dass die großen Nummern im Sommer auch dann nicht zu diesen Preisen verkauft werden können, wie wir uns das vorstellen oder wie sich das Management sich das vorstellt. Also Marco in der App beschreibt das immer ganz gut. Der ganz große Step für Brown wird wahrscheinlich in der nächsten Saison noch nicht stattfinden. Also die ganz großen Vereine sind auf dieser Position sehr gut besetzt. Vielleicht greift jemand vor, weil er das Potenzial in Brown sieht. Aber Larsson hat eine kleine Delle in seiner Performance, wo man gedacht hat, vielleicht geht das ganz nach oben. Collins sehe ich noch nicht, dass er uns unser Riesentransfer wird. Dazu Kali Mendo, da wird jetzt alles spekuliert wieder in der Bild, ob er geholt wird oder nicht. Was man so hört, ist diese Kaufoption ja auch fast eine Kaufpflicht. Also da, ich gehe stark davon aus, dass Kali Mendo einfach dann nächste Saison bei uns auftauchen wird. Und dann musst du halt gucken, wie du das dann irgendwie auch noch geregelt bekommst. Ja. Ganz aktuell, gestern war ja zumindest wieder, wird eingewechselt und bereitet ein Tor vor und macht auch eins. Vielleicht kann man da diesen Schaden abwenden. Aber ihr seht, das ist alles kein einfaches Thema. Topmöller hat nochmal Geld gekostet, die Entlassung.
Wahrscheinlich immer noch kostet der Geld.
Ja. Also das aktuell, die Lage könnte besser sein. Und dann mit der schlechten Position, dass die Euroleague wahrscheinlich dann nicht greifbar ist, könnte es gerade besser sein.
Ja, jetzt sind wir aber viel in der Zukunft gelandet und haben aber noch 8 Spiele vor uns. Die Dinge, die man jetzt beeinflussen kann, die die Mannschaft beeinflussen kann und die der Trainer beeinflussen kann, ist das, was auf dem Trainingsplatz passiert und das, was auf den an den Bundesligaspieltagen passiert und wie auch die Integration dann der Rekonvaleszenten, der Rückkehrer funktioniert. Und ich glaube, am Ende jetzt Scheuklappen auf, alles auf den sportlichen Erfolg und am Ende machst du die Scheuklappen runter und dann guckst du, wo du gelandet bist. Aber ich verstehe, woher du kommst gerade, Matthias, und was du da schon vorwegnimmst, wie so Entwicklungen sein könnten. Aber das ist ja, jetzt geht's ja ums Jetzt und um eine Zukunft. Also die gestaltest du ja jetzt. Mit jedem Training,
aber,
mit jedem Spiel.
Ja, aber das sind natürlich trotzdem, das sind ja trotzdem Einflüsse, die von außen kommen. Also ich meine, ein Collins wechselt den Berater. Daraus resultiert man oder zumindest lässt man irgendwie Spekulationen zu, dass er jetzt im Sommer den nächsten Schritt wagt oder irgendwo sich anders positionieren möchte. Das siehst ja auch, dass die Spieler sich Gedanken machen. Ja, wie geht's bei Ihnen weiter? Und gleichzeitig verlangen wir von den Spielern, also nicht wir, aber der Trainer verlangt von denen vor allem, dass sie Leistungen bringen und sich für das Jetzt den Hintern aufreißen. Am Ende des Tages sind die 21, 22. Wir erwarten auch immer große Sachen von denen und gleichzeitig gehen denen 1000 Dinge durch den Kopf. Ich wüsste nicht, wie ich selber mit 20, 21 in so einem Umfeld agiert hätte. Ja, ich weiß es nicht. Also das ist, und nochmal, jeder ist anders und jeder geht mit so einer Situation auch anders um. Aber es ist, nochmal, der Fokus sollte natürlich auf dem Team liegen und dass wir die restlichen Spiele so bestmöglich gestalten, dass wirklich noch vielleicht noch was möglich ist. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir in Mainz auch wieder einen Bock um und wir sind nach dem Spiel so begeistert, dass wir sehen, jetzt sehen wir, dass die Spieler langsam auch Riera besser verstehen. Vielleicht, weil Mainz sich auch anders gegen uns positioniert innerhalb des Spielsaufbaus oder auch in der Verteidigung, was uns mehr Möglichkeiten gibt, das umzusetzen, was der Trainer vorgibt. Aber ich glaube, dass es unheimlich viele Einflüsse gibt und da gebe ich Matthias recht, wenn es sportlich nicht läuft, holt man sich andere Schauplätze und hebt die noch hervor. Und dann gibt es so ein Gesamtbild. Vielleicht, wenn der sportliche Erfolg da wäre, dann würden diese Dinge wie der Wechsel dahin oder er ist dort im Gespräch oder da gibt es diese Fehde oder hier sind Vertragsverhandlungen über einen neuen Vorstandssprecherposten. Das würde wahrscheinlich gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Aber jetzt ist es natürlich, jetzt ist es ein Teil einer schlechten Stimmung. Let's call it that way.
Und es wird, wirkt größer, ist vielleicht dann größer, als es im Erfolgsfall wäre, ja. Zumindest muss jeder Spieler dennoch, unabhängig von den Gedanken an seine Zukunft, für sich selbst ja Sorge tragen, eine gute sportliche Leistung abzuliefern. Egal in welcher Situation er ja ist. Also das ist ja das, was der Spieler maßgeblich beeinflussen kann, um einen attraktiveren Verein zu finden, um mehr Geld zu verdienen oder um im Verein bleiben zu können oder eine Vertragsverlängerung zu bekommen oder. Also das was du beschrieben hast, dass das eine komplexe Gemengelage ist für jeden einzelnen Spieler da in so einem Profifußballverein irgendwie sich zu behaupten, Akzente zu setzen und so weiter, ist vollkommen klar. Und was man aber erwarten muss und erwarten darf, ist trotzdem, dass sie, egal wie jung sie sind oder so, aber sie sind Profis und dass sie versuchen, das Sportliche zu beeinflussen mit allem, was sie haben.
Ja, aber sie denken auch über ihre Zukunft nach. Und die Zukunft heißt natürlich auch, wo geht's mit dem Verein hin, weißt du? Wenn die Perspektive im Verein dann plötzlich nicht mehr so gut ist und was Matthias auch zu Recht sagte, die Strategie, die da gerade verfolgt wird, ist eine sehr risikobehaftete. Also du musst mit deinen Transfers, und wir suchen ja schon in der anderen Schublade, in der höheren Schublade, nach talentierten Spielern, die auch mehr Geld kosten. Das muss dann irgendwie funktionieren. Und wir haben ja auch gesehen, mit Mittelfeldspielern, Verteidigern, verdienst du nicht das Geld. Du verdienst es mit den Stürmern. Ja, du verdienst es mit den Offensivkräften, verdienst du richtig Kohle. Damit haben wir die letzten drei großen Transfers gemacht. Ja. Und auch da machen sich die jungen Spieler dann auch Gedanken, wie geht's weiter? Wie geht's weiter bei dem Verein? Kann der weiterhin das Konzept fahren? Ist das für mich eine Chance? Oder muss ich gucken, ob jemand anders mir eine bessere Chance gibt, damit ich den nächsten Schritt mache?
Ja, hast du vollkommen recht. Es ist komplex, herrje.
Also ich muss euch sagen, ich würde die aktuelle Lage sogar negativer bewerten als die Zukunft. Da können wir dann wieder was aufbauen und so weiter. Aber also ich gehe wieder auf meinen Tabellenvergleich ein, ja. Mhm. Wir sind jetzt schon zur Hinrunde sind wir bei minus 2 Punkten. Also wir haben natürlich auch geprägt durch die verschenkten Spiele von Schmidt. Muss man einfach so sagen, dass Riera dann einfach zu spät kam. Die Spiele haben wir komplett verschenkt, was auch gerade in der Champions League diese Niederlage und so, das war schon dann nicht gut für Eintracht Frankfurt. Ja. Aber was, ich kann euch nur die Zukunft sagen. Wir haben in der Hinrunde gegen Mainz, gegen Köln haben wir einen Punkt geholt, haben wir gewonnen gegen Mainz, gegen Köln. Gegen Wolfsburg haben wir unentschieden gespielt. Da holen wir jetzt nicht mehr Punkte, wahrscheinlich. Gegen Leipzig haben wir verloren. Gewinnen wir dann Augsburg, Hamburg, Dortmund, Stuttgart? Ich sehe da nicht, dass wir da mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Vor allem, weil es jetzt die Mannschaften, die hinten stehen, die spielen um Abstieg. Das sind ganz andere Spieler als in der Hinrunde. Hm. Wolfsburg will wahrscheinlich nicht absteigen, auch wenn ich alle Daumen drücke, dass das endlich mal passiert. Ja?
Ja.
Dass die lieber ein paar Millionäre entlassen als Mitarbeiter. Ja.
Aber hast du nicht gerade gesagt, dass ich dachte, du wolltest was sagen, was positiv ist, aber das war ja gar nicht positiv.
Nein, wie gesagt, ich sehe die aktuelle Lage noch negativer, auch wenn wir jetzt europäisch gucken. Ich habe mal alle Spiele, die uns betreffen, jetzt Spanien und deutsche Beteiligung, da sind wir alle im Hintertreffen, ja. Ich sehe da, natürlich kann das nun mal eine gute europäische Woche kann das Ganze nochmal komplett drehen, ja. Wir sind dann noch sehr nah an Spanien, aber es sind einfach viele spanische Vereine noch drin. Somit ist die Möglichkeit auf Punkte für die halt auch relativ hoch, ja. Da reichen dann halt nicht nur die Bayern. Und ja, und somit bin ich auch da ein bisschen, wie gesagt, fast so ein bisschen der Stecker gezogen für diese Saison. Weil ich sehe da nicht, egal was jetzt auch zurückkommt, wir werden halt jetzt hier nicht die letzten, wir werden jetzt nicht die letzten Spiele, keine Ahnung, 20 Punkte holen. So, das wird nicht so passieren. Wir werden nicht komplett überperformen. Wie denn auch? Also nach dem Eindruck von gestern schon gar nicht.
Und gleichzeitig nochmal, um auf das verspätete Trainerwechselthema einzugehen, würde ich im Nachhinein auch immer sagen, ich finde es aber interessant, gestern auf Spiegel Plus gab es einen Artikel zu Markus Krösche, wo er auch partout gesagt hat, wir haben ihn nicht früher bekommen und er hat ihn schon länger beobachtet und er wollte ihn unbedingt haben. Also da war eine Überzeugung, er musste dieses Spiel gegen Maribor abwarten. Also man hat es sozusagen auch in Kauf genommen, dass man diese Spiele abgibt, ja, um einen neuen Impuls zu setzen, auch der vielleicht über diese Saison, über das, was jetzt in der verbleibenden Saison passiert, hinausgeht. Also vielleicht ist das eigentlich auch schon der Schritt in... Wir machen die Saison jetzt zu Ende. Mit ein bisschen Glück schaffen wir auf jeden Fall noch die Conference League. Ob das jetzt ein Geschenk ist oder nicht, mag man dahingestellt sein. Ich glaube, für diese Koeffizientenregelung, die europäische, ist es wichtig, dass wir dabei sind, weil es uns Geld gibt, Fernsehgeld, mehr Geld. Sportlich kann man es in Frage stellen, auf jeden Fall. Aber dass das einfach schon ein Vorgriff ist auf das, dass die nächste Saison, ähnlich wie bei Leipzig, dann eine dominantere wird, eine bessere. Aber dafür, ich meine, da hat Leipzig andere Ressourcen, als wir sie haben, um dann halt auch eine entsprechende Mannschaft dann aufzustellen, die dann im Folgejahr dann angreift. Also das wird nochmal eine Herausforderung.
Also ja. Für Emanuel gehe ich auch nur mal in das Positive. Nein, das sehe ich ja auch komplett, ja. In der Zukunft sehe ich uns gar nicht da schlecht aufgestellt. Schaut mal allein, wer hat gestern gefehlt. Ja? Christensen, Theat, Uzun, Ebnu Talib, schon mal ganz geil, wenn die alle mit im Kader gewesen wären. Und die sind es dann ja wahrscheinlich auch nächste Saison. Ich sehe jetzt nicht, dass wir große Abgänge haben werden, weil jetzt kein Spieler so komplett überperformt hat. Vielleicht Brown dann nicht ganz zu dem Preis, den wir haben wollen. Ein Larsson könnte man ersetzen. Also wir werden jetzt nicht auseinanderfallen. Das heißt, ich habe richtig Bock auf die nächste Saison. Die aktuelle Saison, wie gesagt, müssen wir halt so gut wie möglich halt beenden. Und aktuell, was von der Punkteanzahl, was Riera bis jetzt gemacht hat, ist das ja auch okay. Ja? Viel mehr kannst du halt nicht erwarten. Aber ich sehe halt nicht, dass wir dann am Schluss da mehr als das, was okay ist. Riera wird eine bessere Rückrunde spielen als Topmölle, denke ich. Auf diese Spiele bezogen, aber mehr wird's halt nicht. Ja.
Wie findet ihr eigentlich Rieras Reaktion nach Toren, die wir schießen? Das würde mich mal interessieren. Der hat ja gestern wieder, als Kalimuendo dieses schöne Tor gemacht hat, da saß er so auf den Knien und hat eigentlich nur noch mit seinem Trainerstab gesprochen. Es war so irgendwie.
Ja. Es gibt echt so ein geiles Bild. Kalimuendo hat heute auch bei Instagram sein Tor gepostet und dann gibt es so eine Szene, wo das Tor hinten die Mannschaft jubelt und Riera dann einfach nur so in die Kamera schaut. Also wie in so einem schlechten Film, ja, wirklich so ungefähr. Ah? Ich bin dafür verantwortlich, so auf die Art, ja.
Also zur Frage, ich finde, da hat jeder so, da sollte, glaube ich, jeder sich irgendwie treu bleiben. Also es gibt da so viele verschiedene Trainertypen, wie wir alle wissen, und auch so viele unterschiedliche Trainerreaktionen. Und ein Ancelotti und ein Klopp haben, glaube ich, beide noch nie gleich auf ein Tor gejubelt und sind beide sehr, sehr gute Trainer. Von daher würde ich einfach Riera so, also ich finde es manchmal, dann habe ich es lieber so wie Riera, wenn es jetzt um Meinung geht, dann habe ich lieber eine kontrollierte Reaktion wie von Riera, als eine, ich verliere mal kurz den Verstand, Reaktion wie von, keine Ahnung, irgendeinem anderen Trainer, ist ja egal. Also dann lieber jemand, der den kühlen Kopf bewahrt und ich glaube, in dem Fall hat er ja dann, wie Matthias schon gesagt hat, irgendwie zu einem Co-Trainer oder so gesprochen und so nach dem Motto, ich habe sie ja gesagt oder wir haben es so trainiert oder so, irgendwie so. Also es wirkte so, als sei das ein Tor gewesen, was man so ein bisschen am Reißbrett bei Standards versucht hat zu nachzuahmen.
Ging mir jetzt auch weniger um seine Qualität in Frage zu stellen, sondern vielmehr um, das habe ich lange Jahre nicht mehr gesehen, dass jemand so regungslos bleibt an der Seitenlinie nach einem Treffer von uns, was ich irgendwie schon sehr amüsant fand, um Gottes Willen. Wenn das sein Markenzeichen ist, du, mehr davon, ist mir Latte, super.
Also ich bin nach wie vor Fan von ihm, auch die PKs sind einfach immer unterhaltsam, auch jetzt den Umgang mit Frank Schmidt, den er dann einfach mal auf übers grüne Klee lobt und auch wirklich, muss man auch einfach mal herausstellen, was Heidenheim da leistet über Jahre hinweg, ist auch einfach Weltklasse, was da gestern auf dem Platz rumgelaufen ist, mit der Truppe gegen uns so standzuhalten, das ist ja trotzdem auch. Natürlich sind sie Letzte, aber mit was für Mitteln?
Deswegen meinte ich vorhin auch, wenn Riera der Vorgriff auf den Sommer ist, muss ich sagen, freue ich mich tierisch. Und ich glaube auch, dass es ein Trainer sein kann, der durchaus ein neues Zeitalter in Frankfurt aufmachen kann. Also das wirklich geprägt ist von ihm. Und das würde mich auch wirklich, wirklich freuen, wenn das klappt.
Bester Start seit Armin Fee, habe ich gestern gelesen.
Ja?
Ja.
Okay. Das sollte doch Hoffnung geben. Apropos Hoffnung. Nächstes Spiel.
Ich, ach, Also Mainz ist auf, ich weiß nicht, wie oft wir nacheinander in Mainz gewinnen müssten, damit in meinem Kopf der Schalter umkippt, dass man sagt, naja, in Mainz sehen wir eigentlich immer gut aus. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, aber die Mainzer zu Hause sind halt einfach eklig und dieser ganze Urs Fischer Fußball ist eklig.
Amiri ist eklig.
Ha?
Amiri ist eklig.
Also, und da wir ja jetzt, wir sind ja schon auch ein bisschen geerdet worden in dieser Saison, wie auch immer, oder was darf man jetzt noch erwarten? Wenn wir es nicht verlieren, nehme ich es mit.
Ich finde, das ist zum Beispiel ein Charakterspiel für mich. Aha. Also, da bin ich echt gespannt, wie die Mannschaft sich zeigt. Weil du gerade diese Sachen aufgelistet hast, mal neben Urs Fischer und sowas, hat es natürlich auch wenn es kein Derby ist, trotzdem die Nähe dazu. Es hat immer eine Brisanz, das Stadion ist voll, die Stimmung wird entsprechend sein. Und ja, wir haben uns in der Vergangenheit nicht immer mit Ruhm bekleckert dort. Und ja, ich frotzel immer mit meinem Mainzer Kumpel. Und 2-2, das legendäre 2-2, in dem Noweski 3 Tore schoss, 2 eigene und 1 nach einer Ecke. Ja, aber ich freue mich drauf auf das Spiel. Also da freue ich mich wirklich drauf. Und ich, vor allem auch für Burkhardt wird es natürlich auch spannend sein, dieses Spiel zu begehen. Ja, wenn er spielt.
Matthias, was sagst du?
Ja, da gehe ich wieder halt in die aktuelle Situation. Ich sehe uns da halt auch einfach nicht klar gewinnen. Und das ist halt, mal gucken, wie das Spiel heute ausgeht. Die spielen gegen Bremen, also 6-Punkte-Spiel. Wenn sie das gewinnen, sind sie schon mal ein bisschen in ruhigeren Gefilden. Das kann eventuell was ausmachen, wenn es nicht um alles geht. Ja.
Und sie haben Conference League noch in der Woche gegen Olmütz am Donnerstag.
Ja, stimmt, und müssen da auch was reisen, ja. Das stimmt schon. Ne?
Also muss nicht unbedingt ein Nachteil für uns sein. Ich weiß auch nicht, ob die so geübt sind mit ihrem englischen Woche-Kalender.
Ja, aktuell
also wir gewinnen. Natürlich gewinnen wir.
Klar.
So. Regt mich ja schon die Frage auf.
Du hast auch noch kein wie war das? Kein Lebtag Geld in die Schweiz überwiesen. Das scheint mir so eine Frage zu stellen. Gut, Männer. Wie verlassen wir die Folge heute? Wir rufen den Charaktertest in Mainz aus.
Wir dürfen durchaus ein bisschen nachdenklich sein, was ich auch okay finde. Und wir dürfen uns aber trotzdem auch freuen auf das, was jetzt alles noch kommt. Also wir sollten bloß jetzt nicht mit zu großen Erwartungen um die Ecke kommen. Das ist so mein Gefühl. Also dass wir jetzt, also zum Beispiel Heidenheim, dass wir die mit 5-0 an die Wand spielen oder solche Sachen. Also das finde ich ein bisschen vermessen. Da muss man auch gucken, wo wir in dieser Saison herkommen. Aber nochmal, wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen, wir haben 3 Punkte geholt, wir sind weiterhin im Rennen. Es kann auch alles passieren. Ja, und wie gesagt, ich finde das Charakterspiel jetzt am Sonntag enorm wichtig.
Und falls es irgendjemandem hilft, ich habe mit einem Kumpel, der HSV-Fan ist, gestern nach dem Spiel Frankfurt gegen Heidenheim auch noch HSV Köln geguckt. Und das war auf jeden Fall schlechter.
Wirklich das gibt uns doch Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung. Danke, so. Manuel. Lass uns
immer
so
mit
beschließen.
Was Positivem rausgehen.
Also du könntest Sprecher für die DFL werden, für die internationale Vermarktung. Wir haben Spiele, die sind noch schlechter als Frankfurt-Heidenheim.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf, oder?
Ja, aber wir haben noch nicht getippt. Ne? Noch ganz schnell. Ganz schnell tippen.
Ich bin ja leider der Skeptiker. Ich sage ein 1-1.
Matthias?
2.90. Burkhardt.
Moment mal, also 3-2 für uns.
Ja, natürlich.
Okay, also ich tippe 2-1 für uns.
Wunderbar.
Sehr schön.
Danke, Männer.
Happy Sunday.
Happy Sunday. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dahin.
Macht's gut.
Bis tschüss. Dann, Jungs. Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.